Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Kulturkritikerin und Moderatorin Jenny Zilker. Herzlich willkommen.
Hallo.
An einem Tag, an dem vermutlich auch der gestrige Abend noch nachwirkt bei Ihnen.
Oh, die Bayern, die nageln die Schalke an die Wand. Halbe Stunde gespielt, 3:0. Tor, Tor, Tor! Mein Gott, sind die Bayern richtig gut. Musiala mit dem Schuss und Tor! Wahnsinn! Wann erlöst uns bitte schön Felix Zweier, der Unparteiische? Wann erlöst er uns? Wann denn bitte schön? Jetzt pünktlich! Dankeschön, Felix Zweier, werden sich die Schalker sagen. Bayern 8 und Schalke 0.
Ja, Jenny Zilker, bei uns war gestern Abend richtig super Stimmung zu Hause. Mein Sohn ist Bayern-Fan, ich konnte es kaum ertragen. Bei Ihnen war wahrscheinlich das Gegenteil. Wie bitter war das?
Sie müssen das Messer in der Wunde jetzt aber auch nicht noch drehen, finde ich. Also ehrlich gesagt, ja, nee, ja, das war nicht so schön wie bei Ihnen, glaube ich, zu Hause. Also von daher irgendwie, ich möchte da am liebsten auch gar nicht mehr so viel drüber reden. Ich wüsste jetzt gar nicht, was man dazu sagen könnte, außer dass ich vielleicht meine Mannschaft hätte trainieren sollen. Ich bin bestimmt besser als David Wagner, ja.
Das Einzige, was mich nur interessiert, Sie sind in Osnabrück geboren.
Ja, kennen Sie den?
Schalke-Fan, das hat sich mir nicht gleich erschlossen.
Wenn Sie den Osnabrücker Fußballclub kennen würden, dann wüssten Sie, warum man da nicht unbedingt Fan von sein kann. Obwohl, die sind jetzt viel besser, die sind total aufgestiegen. Die sind, also haben sich wirklich Mühe gegeben in den letzten Jahren. Aber als ich da weggegangen bin vor über 30 Jahren, da war das unmöglich. Man konnte in Osnabrück tatsächlich nicht auf die Mannschaft stehen. Deswegen. Und dann gab es Freunde und so. Und mehr möchte ich auch gar nicht drüber sagen. Also wir sind ja Koma gewöhnt als Schalke-Fans.
Manchmal hilft es, ein bisschen taub zu sein. Das ist der Ratschlag für eine gelingende lange Ehe und der stammt von Ruth Bader Ginsburg, kurz RBG. Und sie hat ihn einmal Jennifer Lopez gegeben. Das allein zeigt schon, sie war nicht einfach nur Richterin. Sie war die Richterin am obersten Gerichtshof. Sie war eine lebenslange Kämpferin für Frauenrechte. Und sie ist jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben. Nicht nur eine Justizikone, Ikone des liberalen Amerikas, sondern wurde auch verehrt, Jenny Zilker, wie ein Popstar. Eine faszinierende Frau auch für Sie?
Auf jeden Fall. Und wenn ich mir diese ganzen Tattoos, die sich viele Frauen da gestochen haben, mit dem Konterfei von RBG da so angucke, denke ich mir, finde ich auch viel besser als die üblichen barbusigen Meerjungfrauen oder irgendwelche komischen, hässlichen, nicht zu erkennbaren, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist tatsächlich eine tolle Frau. Man muss sich ja immer fragen, ob so eine Pop-Verehrung überhaupt je gerechtfertigt ist. Aber warum in dem Fall nicht? Die hat tolle Sachen erreicht und das immer als Erste und mit einer unheimlichen Ruhe und Expertise und Eleganz. Also was soll ich gegen die sagen?
Sie haben den Hype um sie angesprochen. Das ist ja schon ein bisschen unglaublich. Wie ein Popstar. Popstars und Schauspieler reden auch über sie mit ihr. Es gibt T-Shirts mit ihrem Konterfei. Es gibt Tassen. Fällt Ihnen hierzulande jemand Vergleichbares ein?
Von dem ich mir ein Tattoo machen lassen würde? Es gibt jede Menge Leute, von denen ich mir kein Tattoo machen lassen würde. Ich würde mir sowieso keins machen. Nee, also ich sehe das, wie gesagt, auch mal mit ein bisschen Zweifel, wenn da so eine Richterin dann in so eine popkulturelle Ecke geht. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, warum nicht. Die macht was für die ganze Menschheit. Also die gibt ja unserer Gesellschaft wirklich was sehr Wertvolles und gestaltet das auf eine sehr, sehr wichtige Art und Weise mit. Also warum soll man das nicht verehren? Warum soll man das nicht auch kultisch verehren? Wie gesagt, ich würde es nicht machen, weil ich bin auch nicht der Typ, der mit T-Shirts mit Aufdruck rumläuft.
Ja. Und wir sind ja auch nicht in Amerika. Trotzdem fragt man sich so ein bisschen, wie dieser Hype entstanden ist. Wir hören mal, was Ginsburg über ihre Arbeit am Supreme Court gesagt hat.
Ich habe mich ein bisschen als Kindergartenlehrerin verstanden, weil die Richter nicht geglaubt haben, dass es Geschlechterdiskriminierung gibt.
Und dagegen hat sie ihr Leben lang gekämpft. Ist es auch das, was sie so zur Ikone gemacht hat, das, was sie für die Welt der amerikanischen Frauen getan hat?
Ja, für alle Frauen. Es gibt nur Frauen und Männer und andere, ne, auf der Welt. Wir sind eine große Gemeinschaft, würde ich sagen. Und ja, was daran so schön ist, glaube ich, und was auch so vielen jungen Leuten gefällt, ist, dass einem das zeigt, dass eben auch immer schon natürlich Frauen gesehen, verstanden und bekämpft haben, was an Ungerechtigkeiten, an Patriarchat und so weiter herrscht. Weil man fragt sich ja manchmal, oder ich habe mich das auch öfter gefragt, auch als Jungfeministin schon und auch jetzt noch, wieso gab es denn eigentlich nicht mehr? Also es gab natürlich eine Frauenbewegung, aber wieso ist die denn im Endeffekt, wieso sind wir immer noch in manchen Stellen da, wo wir damals angefangen haben und wo noch früher am Anfang des 20. Jahrhunderts schon angefangen wurde? Und so eine Frau zeigt dann, nee, es war damals ungerecht, ja, und das haben auch alle verstanden und sie hat es auch benannt und das gibt einem sehr viel Mut. Ja.
Was können wir denn lernen von ihr?
Na, eigentlich alles, dass man halt nicht aufgeben darf, dass man anscheinend ja auch noch im hohen Alter 2-3 Mal die Woche mit dem Personal Trainer das Brett, wie heißt das noch, Planking machen muss irgendwie, um so fit zu bleiben. Ich bin auch natürlich sehr sauer, dass der Vater Tod sie jetzt ausgerechnet jetzt, wenn sie noch 2 Monate länger quasi durchgehalten hätte, dann wäre es halt anders gelaufen mit ihrer Nachfolge und dann machen wir uns ja alle jetzt Sorgen in Bezug auf, was Trump da jetzt als nächstes versucht reinzudrücken und das ist wirklich richtig schlimm und abgesehen von der ganzen anderen Trauer auch nochmal 1000 Mal ärgerlicher.
Ja, sie war ja sowas wie der Lichtblick, kann man sagen. In der Trump-Ära hat auch selber gesagt, sie hofft, dass sie sozusagen das noch überlebt, eine andere Amtszeit erlebt. Jetzt spielt ihr Tod, US-Präsident Trump, Sie haben es angesprochen, absolut in die Karten. Was prognostizieren Sie da?
Was mir das wieder zeigt, ist, dass es halt auch so eigentlich so skandalös ist, ne? Dass die Richter dort tatsächlich so wichtige Richter überhaupt so politisch sein sollen und dürfen. Also, dass man das überhaupt so auswählen kann. Das Gesetz soll doch eigentlich blind sein. Das sollte eigentlich so objektiv oder so unabhängig wie möglich sein. Das ist halt eine Besonderheit dieses Systems, aber das ist ganz komisch eigentlich. Ne? Und dass man deswegen mit Menschen quasi so schachern muss und sagen muss, ich nehme den jetzt, weil der nach meiner Ansicht die richtige Meinung vertritt, das geht doch eigentlich nicht. Eigentlich müssen doch die Gesetze, die vertreten werden, für alle Arten von Parteien und für Meinungen gelten. Das darf doch nicht von Menschen abhängig gemacht werden.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Wir haben eben in der Redaktion auch ein bisschen darüber diskutiert, was das jetzt heißen könnte. Donald Trump hat natürlich angekündigt, dass er alles dafür tun wird, es noch in seiner Amtszeit hinzukriegen, den Nachfolger zu bestimmen und was das weitblicktechnisch für Amerika bedeuten könnte.
Ja, das wird er auf jeden Fall hinkriegen und dann kann man mal sehen, was dann passiert, wenn dann die Wahl war. Ich meine, darauf warten wir alle noch ein bisschen. Dann wird man halt sehen, wer dann regiert und was das dann für ein Supreme Court ist, ne? Und was sich dann da wie reibt. Aber tatsächlich, das ist ein ganz merkwürdiges, also ich bin keine Juristin, ich kann das jetzt nur, ich weiß nur ein bisschen was über die Juristen und Juristinnen, die ich so kenne, die das auch immer sagen, das ist ein ganz anderes System. Das hat auch wirklich seine Tücken. Ja.
Viel Aufregung gab es in diesen Tagen um einen französischen Film auf Netflix. Mignon, Titel im Original, The Cuties auf Englisch. Regisseurin Maimouna Doucouré, die erzählt darin in Teilen eigentlich ihre eigene Geschichte. Die eines Mädchens, das im Kindesalter aus dem Senegal nach Paris kommt und dort quasi zwischen den Welten lebt. Traditionell muslimische Welt zu Hause und der Welt ihrer französischen Freundin, die in der sexualisierten Welt der sozialen Netzwerke zu Hause sind. Der Film hatte bereits im Januar auf dem Sundance Festival Premiere, hat sogar einen Preis bekommen, kam auch überwiegend gut an. Und dann kam Netflix mit einem falschen Plakat und der Skandal war da, Jenny Zilka.
Genau, ich habe das auch beobachtet und auch kommentiert und ich bin großer Fan von diesem Film. Es ist ein Erstlingsfilm, der ist also auch dafür wahnsinnig gut. Und dieses Plakat, um das es da geht, darauf sieht man halt diese Tanzgruppe, die sie auch selber Cuties nennen, also Mignon, alle in so ganz knappen Höschen und knappen Bikinis und die Protagonistin ist in der Mitte. Und dann liefen Leute Sturm und es gab einen Hashtag Cancel Netflix, weil es halt um die Sexualisierung von kleinen Kindern ginge und darum, dass man damit irgendwelche Pädophilen anzöge und all solche Geschichten. Vor ein paar Tagen waren es fast 680.000 Leute, die schon diesen Hashtag unterschrieben haben, also diesen Aufruf, diese Petition, um Netflix zu canceln, diesen Film ins Programm genommen haben. Und das Interessante ist halt, dass es tatsächlich, die meisten Leute haben den Film nicht gesehen, sagen ja auch oft an ihren Kritiken, es gab ganz viele schlechte IMDb-Kritiken, es gab Morddrohungen gegen die Regisseurin und die meisten mit Inhalt, ich habe den Film gar nicht geguckt, aber so einen Dreck gucke ich mir auch gar nicht an. Ja. Also dieses alte Ding, ich mache was, obwohl ich mir gar nicht angeguckt habe. Ja. Und dann halt irgendwie ist das tatsächlich, die Aussage des Films ist ja genau das Gegenteil. Das ist das Verrückte an der Sache.
Ja. Das sagt ja auch die Regisseurin, dass sie eigentlich zeigen will, diesen Konflikt zwischen den zwei Welten, unter welchem Druck heranwachsende Mädchen eben auf der einen Seite in dieser traditionellen Welt, was ja auch viele Mädchen hier haben, mit Migrationshintergrund diese Probleme, und auf der anderen eben in der heutigen westlichen Welt, wo auch alles Mögliche auf einen einströmt, was nicht immer gut ist, wie wir wissen.
Ja, klar, aber es geht auch um Körperliebe. Ja? Dieses Mädchen lernt in ihrer sehr, sehr streng religiösen Welt, dass ein Frauenkörper sündig ist und dass der sich nicht aufreizend anziehen darf. Da wohnt die Sünde drin, wir müssen uns verhüllen. Das lernt sie. Und dann sieht sie große ausladende Hinterteile, die twerken im Videos und findet das ganz toll und guckt sich dann in einer ganz schönen Szene auch dann so die dicken Hintern, die Derrières ihrer ganzen Gebetsschwestern quasi an, dann irgendwie in der Moschee, das ist auch sehr süß, und schließt quasi die falschen Schlüsse und denkt, okay, man kann seinen Körper auch lieben, das stimmt ja auch alles, also man muss ihn aber auch dann so zeigen, so macht man das halt.
Stichwort
das denkt sie.
Twerken müssen wir übrigens erklären, ich habe nämlich auch gedacht, nicht. Doch, müssen wir erklären, habe ich Hausfrauenumfrage gemacht.
Soll ich das mal machen?
Ganz kurz bitte, gerne.
Habe ich schon gemacht jetzt, haben Sie nicht geguckt.
Also,
ich dachte, das Twerken wollte ich machen, vormachen.
Beckenkreisen, hüftartige Kreisen.
Ja, cool. Alter Tanz, einfach ein Tanzschritt, ja, irgendwie.
Fokus auf das Gesäß und
genau,
so ähnlich.
Kann man auch besser mit mehr Gesäß machen tatsächlich. Wird irgendwie auch immer der kulturellen Aneignung bezichtigt, weil das, wenn das Leute mit wenig Hintern und vorzugsweise weißen, dünnen Hintern machen, dann, das finden dann alle ganz schlimm, weil das kommt ja irgendwo anders her. Ich finde, jeder darf twerken, wenn er möchte. Und das passiert halt in Videos sehr viel und in bestimmter Arten von Musik passiert das auch sehr viel, dass die Frauen dann so tanzen und das guckt sie sich halt an und also, macht das nach.
Also ja, falsche Assoziation durch das Plakat, dafür hat sich Netflix ja in jedem Fall auch entschuldigt. Zu viel Empörung, da sind wir uns, glaube ich, in jedem Fall einig. Worüber man, finde ich, diskutieren könnte, ob es ein bisschen zu viel des Guten ist.
Was heißt denn falsche Interpretation oder falsche Assoziation durch das Plakat? Also,
dass es möglicherweise auf ein anderes Thema hinführt, als man denken könnte. Ne? Im Prinzip diesen ganzen Konflikt und den Inhalt, der erschließt sich natürlich überhaupt nicht. Auf dem Plakat denkt man, es geht um sexy Mädchen, die in einer Tanzgruppe sind oder keine Ahnung. Das wäre die eine Idee. Ich wollte aber auf was anderes hinaus. Ich habe auch dann ja ein bisschen intensiver reingeschaut und habe gedacht, an einigen Stellen sind es dann doch mehr Informationen, als ich mir gewünscht hätte. Es wird diskutiert über die Länge von Penissen. Es gibt das Selfie von der Vagina. Das Twerken ist ja das harmloseste. Da kann man schon drüber diskutieren, ob es auch ein bisschen weniger getan hätte oder nicht.
Ich weiß nicht warum. Also das ist doch, das ganze, der ganze Film hat kein einziges Bild, was einen Male Gaze darstellt. Also diesen männlichen Blick, der tatsächlich eine Frau meinetwegen objektifiziert oder auch rein sexuell anguckt, was ja auch nicht unbedingt nur schlimm sein muss. Bloß in dem Fall ist es ganz klar, geht es überhaupt nicht, es sind ja Kinder. Der ganze Film hat aber keinen einzigen von diesen Blicken. Selbst diese ganzen Szenen, wo sie ihren Freundinnen zeigt, wie man tanzt, die sind so gebrochen durch Humor und durch auch diese Unkenntnis dieser kleinen Mädchen, die überhaupt nicht wissen, was sie da tun und denken, ja, aber irgendwie mit dem Hintern müssen wir doch so wackeln und dann zieht sie immer so an der Hose von ihrer Freundin, weil sie denkt, ja, das muss doch hier alles, das ist eigentlich sehr unschuldig und sehr süß und zeigt genau, wie diese Mädchen sich eigentlich irren in ihrer Interpretation der ganzen Bilder und wie man sich halt auch dabei irren kann. Und das andere ist, selbst wenn das auf sexy Mädchen hindeuten würde, na und, das Problem ist ja nicht das Bild, das Problem sind die Leute, die das mutwillig falsch sehen und dann aus dem Grund das auch gucken. Das ist das Problem. Das sitzt auf der anderen Seite des Bildschirms.
Die ganze Aufregung darum im Netz zeigt das aber eben auch wieder so ein bisschen, diese Oberflächlichkeit, die dann manchmal in den sozialen Netzwerken herrscht, dass sozusagen einer den Anstoß gibt und alle machen mit. Eigentlich wissen sie gar nicht so genau, wovon sie reden.
Das ärgert mich am meisten an der Sache, muss ich sagen. Also man muss doch alles angucken, bevor man darüber ablästert. Das mache ich übrigens auch sehr gerne. Ich gucke mir wirklich jeden Mist an, weil ich immer denke, ich rede ja gern drüber, aber ich muss es doch wirklich gesehen haben. Und wer diesen Film falsch interpretiert, nachdem er ihn gesehen hat, der, keine Ahnung, es hat einfach geschlafen während des Films und deswegen kann es einfach nicht sein. Ja?
Also der Rat von Ihnen, unbedingt gucken, oder?
Ja, jetzt erst recht. Auf jeden Fall, jetzt erst recht, genau.
Wir müssen über eines der Themen reden, über das wir jetzt seit einer Woche reden, Flüchtlinge aufnehmen, ja oder nein. Das ist die Debatte der Woche gewesen, eine Debatte, die extrem emotional geführt wird. Da haben wir die Woche auch zu beigetragen, als wir ein Pro und Contra dazu gesendet haben und der Kommentar gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, da sind wir wieder bei den sozialen Netzwerken, einen Shitstorm ausgelöst hat, so könne man nicht debattieren. Es ist eine Debatte, die auf jeden Fall weitergeführt werden wird, auch mit Blick auf eine europäische Lösung. Mit welchen Gefühlen haben Sie die Diskussion jetzt so verfolgt?
Mit Angst vor meinen Mitbewohner und Bewohnerinnen, wollte ich gerade sagen. Also mich hat das auch erschreckt, dass wieder so lange diskutiert wird überhaupt, dass nicht klar ist, dass da Menschen in Not sind. Also das ist ja anscheinend klar. Ja? Das ist ja auch schon seit Jahren klar. Und das Lager, die Zustände dort, das war ja auch vorher schon bekannt. Also das war ja quasi, das war erwartbar, dass das irgendwann mal eskaliert, ob das nun ein Brand ist oder ob einfach, da ist ja auch Corona ausgebrochen, aber wenn die da zusammen weiter hätten hausen müssen, dann wäre es auch noch schlimmer geworden. Also in jedem Fall ist irgendwann, wenn man Leute so einsperrt und die so ihrer, also sämtlicher Möglichkeiten zur Hygiene des menschenwürdigen Lebens beraubt, dann passiert natürlich irgendwann was. Das ist ja was wirklich wie ein richtiges Lager, großes Gefängnis.
Und am Anfang waren die Reaktionen ja durchweg, auch durch die Bank in der Politik so, das ist beschämend, dass sowas auf europäischem Boden geschieht. Dann ist man aber ganz schnell aktuell wieder in diese politische Debatte eingestiegen. Was können wir wirklich tun? Wie viel nehmen wir? Wie viel nimmst du? Wie viel nehme ich? Stichwort beschämend, in diese Richtung geht auch ein Video der Entertainer Joko und Klaas, das jetzt viral ging. Das zeigt erschütternde Bilder von Moria, ein Flüchtling, der erzählt von den Zuständen. Man sieht die Menschen auf dem Wasser in einem Boot dahintreiben. Die griechische Küstenwache kommt, zerstört den Motor. Sie treiben weiter und werden dann irgendwann von der türkischen Küstenwache aufgegriffen. Man sieht Brandwunden von Kindern. Es wird anmoderiert. Es lief auf ProSieben, von daher natürlich eine gewisse Art und Weise, wie das anmoderiert wurde, aber auch, dass man bitte Kinder vom Bildschirm entfernen möchte. Ich habe mich so gefragt, was ich davon halten soll. Ich frage Sie einfach mal.
Ja, abgesehen davon, das lief ja nach 20 Uhr. Das heißt, es ist dann das Hauptabendprogramm und das ist dann ab 12. Das sind dann so nicht mehr kleine Kinder, die das gucken sollten, laut
Jugendmedienschutz. Wenn sich alle an diese Richtlinien halten.
Nee, aber ich meine, was soll man machen? Man kann es ja nur nicht irgendwie, also kann den Leuten ja nicht zu Hause sagen, was sie mit ihren Kindern machen. Auf jeden Fall, ja, das Video hatte über 15% Marktanteile. Das möchte ich mal sagen dazu, ja. Also das heißt irgendwie, das hat mehr als die allermeisten Panorama-Tagesschau oder sonst Tagesschau nicht, aber die außer der Tagesschau um 20 Uhr Sendungen so haben mit politischer Berichterstattung. Und insofern denke ich, dass jede Menge Leute, denen vielleicht wirklich noch nicht ganz klar war, wie das da so war oder wie Geflüchtete über ihren Weg machen und über das Meer oder über den Landweg kommen, dann wissen die das jetzt. Und dann sind die vielleicht schockiert. Und dann können die vielleicht dabei helfen. Das Problem ist ja, dass selbst wenn wir sagen, wir würden die alle, selbst wenn ich sage, ich nehme die alle bei mir zu Hause auf, geht es ja noch lange nicht. Die müssen ja erstmal da rausgelassen werden und ich kann es nicht entscheiden. Aber was wir halt machen können, ist tatsächlich die richtigen Menschen dazu befähigen, das zu entscheiden. Mehr können wir nicht machen.
Genau, das habe ich mich gefragt. Hilft das in der Debatte? Also Sie würden sagen, das hilft.
Mhm. Ja, ich meine, ich bin kein großer Joko und Klaas-Fan. Ich finde es prinzipiell, wenn so zwei Jungs Witze machen und der eine über den anderen immer lacht, das ist überhaupt nicht mein favorite art of humor. Irgendwie das finde ich einfach oft überhaupt nicht lustig, aber ist mir jetzt ziemlich egal. Das sind Entertainer, die sich da in dem Fall politisch äußern zu einer Sache, die einfach notwendig ist. Das sollte jeder Entertainer machen oder jeder Entertainerin. Insofern ist das doch gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich irgendwo eingreift in irgendeine Debatte, aber man kann es ja versuchen.
Die Debatte, die jetzt geführt wird, ist die alte, wie kriegen wir eine europäische Lösung hin? Es wird letztendlich, kann man es so sagen, über Menschenkontingente verhandelt, wenn man so will. Die Angst, die keiner ausspricht, die aber ja auch immer so ein bisschen mitschwingt, höchstens die AfD vielleicht, ist die, wenn wir jetzt zu viele aufnehmen, wie viel Zuwanderung hält die deutsche Gesellschaft aus? Kann man sowas überhaupt in Zahlen bemessen?
Deswegen, da fragen Sie genau das Richtige. Natürlich, also es ist so absurd. Also wie viel sind das da? In dem Lager sind es 13.000 oder so?
Knapp 13.000,
also, ja. Und wie viele Deutsche gibt es? Und wie kippt dann die Gesellschaft? Also das wirklich, es leuchtet mir absolut nicht ein, abgesehen davon, dass Deutschland ja nicht mal alle aufnehmen wird, sondern eben sowieso nur ein paar. Ich fand ja Island damals sehr hübsch vor ein paar Jahren, die gesagt haben, ich verstehe gar nicht, was ihr wollt. Wir nehmen Geflüchtete auf, weil das sind unsere zukünftigen Freunde und Liebhaber und Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen und sonst was. Die haben einfach gesagt, das sind einfach Menschen, die jetzt hier auch in der Gesellschaft leben. Fertig. Also ich weiß nicht, ob ganz Island so denkt, aber ich stelle mir das gerne vor.
Auf der anderen Seite, ich diskutiere da wirklich ganz oft im Privatbereich drüber, kann man da auch manchmal als wirklich weltoffener Mensch und Fan der multikulturellen Gesellschaft ins Schwanken kommen, wenn man dann im Privatleben doch irgendwie abwägt und zum Beispiel ein Kind in einer Berliner Schule hat und irgendwann denkt, Mann, in der 6. Klasse wäre schon schön, wenn jetzt alle mal richtig Deutsch sprechen würden. Wissen Sie, was ich meine? Dass das Bild irgendwie sich doch verändert und man im Privatleben selber immer an seine Grenzen stößt. Ich nehme dann im Zweifel, oder nicht ich, viele deutsche Eltern nehmen dann ihr Kind aus einer Schule raus, um es an eine andere zu geben, wo es eben weniger multikulturell
ist. Das ist dann ein anderes Problem, ne? Also da reden Sie davon, dass es halt auch wirklich problematisch ist, wie teilweise die Schulen oder wie die Schulpolitik, die Bildungspolitik in Deutschland getrieben wird, dass man halt auch wirklich nur da sein Kind zur Schule geben sollte, wo man dann wohnt und dann ist man wieder, dann hat man halt eine bestimmte Mischung und natürlich wollen die Kinder auch alle Deutsch lernen und das geht natürlich dann auch schlechter, wenn um sie herum weniger Deutsche sind. Jeder profitiert davon, wenn es gut gemischt ist und niemand profitiert, wenn es schlecht gemischt ist. Also wenn irgendwie 90% eine Nationalität haben, auch wenn das Deutsche sind. Also ich finde, das ist immer gut, wenn es auf eine gute Art und Weise gemischt ist. Da muss man da auch ansetzen. Natürlich, das ist ja auch schon eine lange Diskussion.
Und vielleicht auch jeder von uns bei sich selbst, indem er eben nicht die Flucht ergreift, sondern versucht mitzuhelfen.
Ja, aber das sagen wir alle schon die ganze Zeit. Das ist irgendwie, ich sehe mich selber ja genauso, das Redenschwingen reicht tatsächlich nicht. Wenn man hinfahren könnte und die mitbringen könnte, aber das geht alles nicht. Also ich fühle mich auch ein bisschen ohnmächtig in der ganzen Situation.
Wir reden über die deutsche Polizei, ob die ein Rassismusproblem hat. Das war die andere große Debatte dieser Woche. Dass sie eins hat, daran zweifelt eigentlich auch niemand. Aber die Frage ist zum einen, wie groß ist es wirklich und wer ist schuld daran? Der Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke, der hat zu der Frage, wie und wann Polizisten sich radikalisieren, bei uns im Programm gestern gesagt, in der Ausbildung finden Radikalisierungsprozesse in jedem Fall nicht statt.
Richtig ist aber, und das sagen die einschlägigen Studien, die wir haben, dass Radikalisierungsprozesse während der Arbeitszeit dann im Berufsleben stattfinden. Hier wäre es wichtig zu fragen, wann finden die statt? Man müsste also 30-Jährige untersuchen und andere Kohorten, 40-Jährige, 50-Jährige Polizeibeamte. Und wir müssten danach fragen, vor allen Dingen, welche Erlebnisse Welche Erfahrungen tragen dazu bei, dass sich einzelne Polizeibeamte oder auch kleine Gruppen wie jetzt Chatgruppen radikalisieren?
Sagt Hans-Gerd Jaschke. Was heißt, Jenny Zilgert, dass es nicht Menschen sind, die mit solchen Einstellungen eben zur Polizei kommen, sondern dass der Job sie da vielleicht hinbringt? Wie besorgniserregend ist das?
Das ist sehr besorgniserregend. Also ich bin auch nicht ganz sicher, wie genau wird das untersucht, wer zur Polizei geht. Also die werden natürlich, gibt es eine Aufnahmeprüfung, aber ich weiß nicht, wie genau die, ich will da auch niemandem so nahe treten, aber ich denke schon, dass das schon etwas Strukturelles ist und finde es wirklich nüchtern, dass das nicht so gesehen wird. Also ich weiß nicht genau, wo strukturell anfängt. Es reicht ja, wenn ganz wenige Leute da Rassismus in Gänsefüßchen Problem haben. Sollte das nicht so sein, dass gerade bei der Polizei, die ja nun auch nach diesen schon benannten gerechten Regeln und Gesetzen handeln sollte und objektiv sein sollte und jedem gleich helfen sollte, so wie Ärzte und Ärztinnen, sollte nicht gerade die Polizei quasi ein Vorbild sein, moralisches Vorbild sein und dürfte gerade genau bei denen nicht ein einziger sein, der aus irgendwelchen anderen Gründen als aus, was ist gerade notwendig und wem helfe ich am besten jetzt irgendwie handelt. Ja? Also insofern muss das sogar noch viel stärker gemacht werden. Und das, was er gerade gesagt hat, finde ich auch, habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht. Klar, die haben natürlich ganz andere Erfahrungen, die ich mir gar nicht vorstellen kann, mit Gewalt zum Beispiel. Gewalt, das ist eine von vielen Aspekten, wie wir wissen, zu über 90% von Männern ausgeführt. Männer sind gewalttätig, da müssten die eigentlich auch alle männerfeindlich sein, die Polizisten, sind aber oft meistens ja selbst Männer. Also das müsste man auch mal untersuchen. Ne? Wie hängt das alles zusammen? Das würde mich schon interessieren. Klar, das ist eine von vielen Dingen, die man machen müsste, um rauszukriegen, warum da strukturelle Probleme herrschen.
Auf der anderen Seite, was er auch gesagt hat, ist eben, dass es die Polizei letztendlich gar nicht gibt, dass es eben so viele Facetten, so viele verschiedene Organisationen, so viele verschiedene Dienstgrade gibt, dass das schon mal schwierig ist, überhaupt jetzt über die Polizei zu reden. Ist es jetzt auch so ein bisschen einfach, dass man den Eindruck hat, dass wieder alle auf der Polizei rumhauen?
Nee, finde ich nicht. Also abgesehen davon, es gibt ja auch nicht den Menschen oder die Gesellschaft, das sind ja auch alles unterschiedliche Menschen. Polizei sind auch nur wir in Polizeiuniform. Natürlich ist es nicht irgendwie eine Art von Leuten, sondern da gehen, manche Menschen werden halt Polizisten und Polizistinnen, ja. Aber das sind ja auch nur wir. Und von daher, wenn die Polizei da irgendein Problem hat oder wenn bei der Polizei so und so viele Rassisten und Rassistinnen sind, dann sind die natürlich in der Gesellschaft auch. Und das ist genau das Gleiche oder noch ein viel größeres Problem, weil das sind ja noch viel mehr Leute dann.
Ich wollte darauf hinaus, ein Polizeiwissenschaftler hat vor 2 Tagen bei uns im Programm auch gesagt, dass er sagt, dadurch, dass jetzt so viel darauf wieder rumgehauen wird und dass man das Gefühl hat, dass viele auch pauschalisieren und so einen Generalverdacht aussprechen, dass die Polizei immer mehr in so eine Opferrolle gedrängt wird und das wiederum sich wieder verselbstständigen könnte, ja? So nach dem Motto, dann erst recht.
Dann tut es mir aber jetzt irgendwie nicht leid. Also das ist ja jeder vernünftige Polizist und jeder vernünftige Polizistin wird ja wohl eindeutig auch das Gleiche wollen und das aufklären wollen und die Leute aus dem Verkehr ziehen wollen. Also das ist doch wohl, davon gehe ich mal aus, dass die wackeren Schutzmänner und Schutzfrauen, denen ich auch vertraue, tatsächlich das Gleiche denken wie ich. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und die das nicht denken, ja, die sollen gefälligst auch nicht Polizei sein.
Was müssen wir denn daraus jetzt lernen? Ist es sinnvoll, so eine Rassismusstudie zu machen? Alles. Müssen wir uns mehr um unsere Polizisten generell kümmern?
Es ist alles wichtig. Es muss untersucht werden, und zwar unabhängig, eben nicht von der Polizei selber. Es muss beobachtet werden. Es muss Stellen geben, wo Polizisten und Polizistinnen hingehen können, wenn sie einen Verdacht haben und dann eben nicht das Problem haben, dass ihre Kollegen und Kolleginnen irgendwelchen Druck machen und sagen, das darfst du aber nicht. Also das kommt als erstes. Die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen müssen überall da sein. So ähnlich wie bei der Geschichte mit MeToo und diesen MeToo-Beratungsstellen, die dann auch tatsächlich in manchen Branchen erst möglich gemacht wurden. Sowas muss überall bei der Polizei stattfinden. Natürlich muss bei den Schulen nochmal genau geguckt werden, wie werden die ausgebildet. Vielleicht muss der psychologische Einstiegstest noch geändert werden. Ich könnte mir da 1000 Sachen vorstellen. Was ich auch interessant finden würde, zum Beispiel, so ähnlich wie bei, wenn alte Leute nochmal den Führerschein nochmal neu machen sollten. Das gab ja auch mal so eine Idee. Vielleicht sollte man nach so und so vielen Jahren, also Polizisten, Polizistinnen, die schon lange im Dienst sind, auch nochmal evaluieren und nochmal fragen, wie ist denn das eigentlich irgendwie? Was hat sich bei Ihnen was geändert? Also mit denen nochmal arbeiten und gucken, ob da vielleicht sich was eingefräst hat. Ja.
Das könnte ja zum Beispiel, so hat es Herr Jaschke auch vorgeschlagen gestern, Inhalt einer fundierten wissenschaftlichen Studie sein, die Horst Seehofer nicht will. Verstehen
genau.
Sie das?
Ja, nee, verstehe ich überhaupt nicht, finde ich eine Katastrophe. Also das finde ich, das zeigt mal wieder, dass der tatsächlich da wirklich die Augen zumacht, ja, und das Wichtige nicht sieht und nicht benennt. Ich meine, das ist wirklich lächerlich, das zu behaupten, so eine Studie bräuchten wir nicht, weil das sind alles Einzelfälle. Das kann doch jetzt keiner mehr sagen. Heute Morgen gab es ja schon wieder neue Meldungen aus Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich. Das kann doch überhaupt nicht sein, ja. Also ich wüsste nicht, wie er das begründen kann.
Wir reden über ein Thema, das mich persönlich mein Leben lang begleitet hat, zwangsweise. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, der Karneval. Ich bin glücklich, dass ich in Berlin gelandet bin, obwohl es jetzt für nächstes Jahr nicht so dramatisch wäre, denn er wird doch nicht stattfinden, erwartbar. Wegen der Corona-Pandemie ist es jetzt gestern wirklich entschieden worden, dass es zumindest keine Umzüge geben wird, keine großen Bälle, keine Sitzungen und auch keinen Straßenkarneval. Es heißt, in Pandemiezeiten ist das nicht möglich. Jenny Zilker, sind Sie sehr traurig? Wie karnevalisiert sind Sie denn?
Ich meine, immerhin wäre es ja die einzige Party, wo die Maskenpflicht ja wohl das kleinste Problem wäre, die große Karnevalsparty. Ich verkleide mich tatsächlich wahnsinnig gerne, mache auch gerne Motto-Partys, am liebsten mit zwei Mottos. Das um Mitternacht wird das Motto geändert und alle müssen, vorher war Motto Cowboy und danach kommt Astronaut oder so. Nein, aber ich verkleide mich sehr gerne, nur nicht zu Karneval. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute da feiern. Ich habe nur keine Lust, als Kuh verkleidet, irgendwie mit 10 Promille irgendwie um den Kölner Dom mich zu göbeln irgendwie. Also ich bin nicht so ein Fan von diesem ganzen Großen und alle müssen geknutscht werden und wir müssen Kamelle essen. Aber das sollen die Leute ruhig machen, wenn sie wollen. Ich bin immer schockiert, dass die ganzen Kollegen vom WDR dann auch tatsächlich alle den Kuli fallen lassen und man kann da 4 Tage keinen anrufen.
Absolut. Das ist auch immer schwierig, wenn man hier Interviewpartner in diesen Tagen
also erreichen möchte. Wirklich so, aber egal. Ich finde das aber trotzdem eigentlich okay. Und ich kann natürlich verstehen, dass es abgesagt ist. Also ich meine, wenn jemand besoffen ist und anderen seine Zunge irgendwie in den Hals steckt, dann ist das ja bei Karneval. Das sollte man jetzt vielleicht einfach nicht tun. Ja? Da muss man halt mal ein Jahr lang, Kinderkarneval zum Beispiel wird ja bestimmt auch trotzdem stattfinden. Oder vielleicht kann man sich zu Hause auch mal wieder für ein, wie gerade genanntes, Verkleidungsfest treffen, wenn man darauf nicht verzichten möchte. Meine Güte.
Die alten Indianerfedern wieder rausholen.
Das sind Ureinwohnerfedern, ja.
Feiern wollen die Narren ja trotzdem. So ganz wollen sie es sich auch nicht nehmen lassen und wollen jetzt das kreative Herz des Karnevals entdecken und das irgendwie in kleineren Sessionen mit Abstand. Das genau. Kann man sich aber irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, oder? Schunkeln auf Abstand?
Der Elferrad ist dann so ein Viererrad. Nee, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber sollen sie machen. Also wir lassen uns das Feiern nicht verbieten. Ne? Also die Jecken schon gar nicht irgendwie. Es wird sich zeigen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dann auch trotzdem vielleicht auch zu irgendwelchen Corona-Geschichten kommen wird, Hotspots kommen wird, weil dann bestimmt trotzdem ein paar Partys stattfinden werden. Wer kann ja sowieso nicht 100%ig jetzt allen alles verbieten, das sehen wir ja. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist das die richtige Entscheidung. Ja? Und wie gesagt, das sage ich als jemand, der jetzt nicht mitmacht, aber überhaupt nichts dagegen hat.
Und es fällt aber immer wieder das Stichwort Imageverlust. Können Sie damit was anfangen?
Wer soll denn da sein Image, was denn für ein Imageverlust? Nie wieder fährt dann jemand nach Köln, weil ein Jahr lang kein
damit, kann. Damit kann ich eigentlich auch nicht so viel anfangen. Was das andere, wo man wirklich sagen muss, ich bin ja auch jemand, wie gesagt, der immer wieder sagt, ach, das ist ja nicht schlimm und ist doch klar, dass das nicht stattfinden kann, ist natürlich das, was da wirtschaftlich dahinter steckt. Ich habe vor 2 Wochen mit jemandem telefoniert von der bis dato mir unbekannten Remi Demi GmbH. Das ist ein Mensch, der Zugfahrten in den Rheinischen Karneval organisiert und der hat mir dann was erzählt, Break-Even und so bei Hunderten von Leuten und so weiter und das geht natürlich alles gar nicht. Der war qua seines Amtes relativ fröhlich noch und erzählte mir dann aber in dieser Fröhlichkeit, wie dramatisch die Situation eigentlich bei seinen Kollegen ist und was da wirtschaftlich dahinter steckt. Das muss man natürlich auch schon sehen, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber das tut mir auch wirklich leid, aber ich meine, wer ist denn nicht betroffen, außer Vermietern und Vermieterinnen, ja? Wer ist denn nicht betroffen irgendwie? In meiner Branche, Filmjournalistin, wie Sie mitbekommen haben, gab es keinen Film, kein Festival, kein gar nichts. Ich konnte nicht hinfahren, nicht moderieren, nicht schreiben, nicht kommentieren, gar nichts machen. Wir sind alle sind betroffen. Und alle sind nicht zu 100% betroffen, sondern alle sind in gewisser Weise, also mehr und weniger. Das ist ungerecht und doof und das geht den Leuten, die mit Karneval arbeiten, genauso wie denen, die, keine Ahnung, Recyclingbecher für Festivals herstellen und jetzt kein Festival beliefern können. Das ist auch wirklich beknackt und muss auch behandelt werden. Aber deswegen jetzt den Karneval stattfinden zu lassen und so viele Leute dieser Gefahr auszusetzen, ist doch auch der falsche Zug, oder? Danach gäbe es doch ganz andere Anschuldigungen.
In jedem Fall. Aber es bringt eben nochmal diese große Eventszene, die ja auch ein Riesenproblem haben, ne? In den Fokus sozusagen.
Ja, das tut mir auch, ja, das, ich habe da Freunde und Freundinnen,
und die da arbeiten. Und natürlich auch Gastronomie, Hotellerie.
Ja, genau, das ist auch alles wirklich beknackt, ja. Aber was soll man machen? Wie gesagt, alle sind betroffen. Ich bin auch extrem betroffen und alle, die Freiberufler sind und das Das ist echt, ist so. Jetzt müssen wir alle irgendwie, keine Ahnung, Gürtel enger schnallen, alles Mögliche versuchen und unser Geld, wenn wir welches kriegen, versuchen einzusammeln und zu horten. So ist es ja. Wir müssen jetzt durch dieses dünne Jahr durch. Und wenn ich immer diese Wirtschaftsprognosen sehe, die jetzt auch relativ viel geändert werden, denke ich immer, naja, aber im Großen und Ganzen, es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft auf Null geht. Sie wird einfach nur weniger. Und wir wissen alle, dass jedes Jahr der Ertrag steigt, ist auch falsch. Das wissen wir schon ganz lange. Also müssen wir jetzt damit leben, dass wir ein Jahr lang mindestens, in vielen Branchen ja auch viel länger, tatsächlich einfach mal wieder weniger haben. Ja.
Jenny Zilker, wir sind schon am Ende dieser Sendung angelangt. Ich kann es gar nicht glauben, so schnell ging das.
Die Zeit ist geflogen.
Ja, das passt zu dem Satz auf Ihrer Homepage, jetzt komme ich doch noch drauf. Wenn sie zu schnell ist, bist du zu langsam oder so ungefähr, ne?
Ja, sie zu schnell, bist du zu langsam. Ich habe mich aber doch zurückgehalten und ich war nicht viel schneller als Sie.
Also das heißt, ich war nicht zu langsam, das ist doch schön. Was haben Sie noch vor jetzt in Tartu?
Ich fahre direkt nach Hamburg, jetzt wo mein Mann heute beim Reeperbahn-Festival mit den Sternen spielt und gucke mir die heute Abend an und dann komme ich morgen wieder zurück. Also ich rase jetzt direkt zum Zug, wenn ich hier raus bin.
Aber Festival schön auf Abstand und mit Maske.
Genau, werde ich mir ein paar Sekt hinter die Maske kippen und schön auf Abstand da stehen und irgendwie sind das, also mit vorgemerkten Karten und so, also wenig Leute, aber immerhin besser als gar nichts und es ist ja draußen und so, wir können alle unsere Aerosole in die Luft pusten und so.
Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und danke fürs Kommen.
Ja, danke schön, gerne.